Also ich hätte da jetzt auch noch mal ganz kurz eine Wortmeldung, und zwar, also ich bin ja mit Ihnen absolut einverstanden, dass in der Entwicklungspolitik der europäischen Länder ja durchaus Dinge falsch laufen und dass unser Wirtschaften, unsere Art des Wirtschaftens auch mit Schuld ist an dem Problem in afrikanischen Ländern. Also das da habe ich eine ähnliche Informationslage wie Sie, da stimmt man zu, da habe ich gar nichts dagegen zu sagen. Nur äußern ist ja häufig relativ einfach. Und konstruktive Kritik baut ja darauf auf, eine Alternative anzubieten. Und in dem Titel der Veranstaltung wird ja der Kapitalismus angeprangert. Das haben Sie auch in dem Vortrag getan. Dass ich auch nicht, also ich bin auch nicht damit zufrieden, wie unsere Marktwirtschaft bisweilen funktioniert. Aber ich würde trotzdem einfach mal gerne fragen, was Ihr konkretes Gegenangebot zu unserer Art des Wirtschaftens ist. Das würde mich, das könnte mich bestimmt erinnern. Das würde mich einfach mal interessieren, also, weil das ist für mich konstruktives Kritik.
Also ich wollte vorher noch mal ganz kurz was zu dem Buch von Revolution sagen und wollte das, was du vorhin gesagt hast, insofern zusammenfassen. Also das, was man in Afrika und anderen sogenannten Entwicklungsländern als Korruption bezeichnet, ist also gar nicht der Grund dafür, dass die wirtschaftlich es nicht zu einem Wachstum bringen wie die EU-Staaten, wie Deutschland, sondern es ist ganz umgekehrt. Diese Verhältnisse, die da Korruption genannt werden, die sind die Folge davon, dass die aus den bei Ihrem Vortrag genannten Gründen kein Wirtschaftswachstum haben, das ich mit dem hier messen kann. Also das nochmal zusammengefasst als Argument, dagegen liegt es nicht vielleicht an der Korruption, dass aus denen dort nichts wird. Nee, ganz umgekehrt. Dass aus denen nichts wird, ist der Grund dafür, für all diese für uns so sonderbar erscheinenden Verhältnisse, die man hier Korruption nennt. Und dann noch zu der Anfrage hier vor mir. Das Erste, was ich mal zurückweisen möchte, ist, dass Kritik einfach ist. Also, richtige Kritik ist auch schwer. Ja? Die Welt ist voll von Kritik und die meiste stimmt nicht. Jetzt ist es aber ziemlich wichtig, dass die Kritik, die man an irgendeinem Zustand hat, dass die richtig ist. Weil wenn man was falsch kritisiert, dann kommt man auf falsche Versuche, dem Kritikpunkt zur Abhilfe zu verschaffen. Also wenn man zum Beispiel meint, was weiß ich das, dass diese armen Menschen dort im Mittelmeer ertrinken, das liegt daran, dass Deutschland sein eigentlich gutes Asylrecht nicht ordentlich anwendet. Dann fängt man an diese Politiker zu appellieren und sagt, wendet euer eigentlich gutes Asylrecht richtig an. Ja, dann ertrinkt keiner weniger, weil das tatsächlich eine falsche Kritik ist. Das ist nämlich gar nicht der Grund, was wir dazu ertrinken. Insofern, einfach mal gesagt, man darf nicht einfach sagen, Kritik ist leicht, aber jetzt kommt es eigentlich schwerer. Kritik ist, die richtige Kritik ist auch schwer. Und wenn du die gemacht hast, dann steht vor dir quasi von allein,
trotzdem wünsche ich mir jetzt noch eine Antwort.
Die war doch sehr schön, die Antwort.
Nein, eine substanzielle Antwort, nicht eine Antwort darüber, wie man gut kritisiert oder wie es jetzt wieder ums Asylrecht geht, sondern meine war jetzt die Frage nach der Alternative zum kritisierten Kapitalismus, der wie er jetzt gerade hier abläuft.
Darf ich dazu nochmal sagen,
das war von Ihnen, aber es gibt egal, woher die gute Antwort, aber meinetwegen ist es egal. Ja.
Zur Erläuterung, dass ich sage, wenn die Kritik wichtig ist, dann steht die Lösung quasi.
Aber warum besteht jetzt keine offene Lösung? Das geht jetzt nicht gut.
Die aus einem Vorschuss an Geld einen Überschuss an Geld auslösen, dass die der Grund dafür ist, dass die Leute, die diesen Überschuss erarbeiten sollen, davon möglichst wenig abkriegen wird. Denn der Überschuss ist ja umso größer, je weniger an denen hängen bleibt die Arbeit. Wäre dann nicht die Lösung zu sagen, wenn ich will, dass die Leute von ihrer Arbeit gut leben können, dann muss man die Geldrechnung wegschmeißen?
Und an die Stelle setzen. Es hilft nichts, wenn er von ihm hören will, dass er was Unrealistisches fordert.
Ich schließe mich einfach den Ausreden meiner Vorgängerin an.
Vorher noch schnell, wie schwer es mit der Kritik ist, das sieht man daran, dass du nicht mal in der Lage bist, die Kritik vom Referendum richtig wiederzugeben. Denn du hast gesagt, du willst dich mit dem Referendum kommen. In eins darin, dass bei der EU-Entwicklungspolitik da einiges schief läuft. Da glaube ich aber nicht, dass du mit dem Referenten einer Meinung bist. Denn der Referent sagt, genauso läuft die Entwicklungspolitik der EU und genauso ist es ihr Sinn und ihr Zweck und ihre Absicht und ihr Plan. Und das ist nicht so, dass da jetzt was schief geht. Der Referent tut da nicht messen, so läuft die Entwicklungspolitik und sie müsste aber eigentlich ganz anders laufen und da sind doch ganz andere Ideale dahinter und eigentlich müsste man und vielleicht personeller Wechsel und sowas. Nein, solche Gegenüberstellungen hat der Referent nicht. Ein Beispiel dafür, wie schwer die Kritik ist, du kannst das nicht mal nachvollziehen. Und das andere.
Ich fange mich hier persönlich anzugreifen, aber.
Ich will es mal.
Ich kann das jetzt nur nicht nachvollziehen, was das Problem damit ist. Also ich meine, Sie können jetzt zum Beispiel auch sagen, die EU muss weg. Also man kann da dann eine Gegenentwicklung zeichnen. Wenn Sie das tun würden, dann würden Sie das anbieten. Aber so hast du mich jetzt nicht bestimmt.
Also deine bekannte Forderung, ja, es muss doch jetzt eine Alternative entwickelt werden, bevor man sozusagen rechtens ist, berechtigt ist, eine Kritik zu üben. Damit magst du die verkehrte Reihenfolge. Erstmal müssen wir uns darin einig sein, und ich habe gerade ein Beispiel gebracht, wie wenig wir uns darin einig sind. Erstmal müssen wir uns darin einig sein, was kritisiert gehört an diesem Staat und an dieser Welt und diese Einigkeit, da sind wir gerade dabei, die herzustellen. Das ist die erste Voraussetzung, bevor wir sagen, ja, stattdessen soll jetzt dann so gemacht werden. Also machen wir den zweiten Schritt von den ersten.
Jetzt noch die angemahnte Antwort. Nicht, dass ich sie nicht geben kann, aber ich habe auch verschiedene Erfahrungen hinter mir, was passiert, wenn ich sie gebe. Sie ist auch furchtbar schlicht und wird dich überhaupt nicht zufriedenstellen. Ich vermute sogar, du hast sie implizit schon rausgehört. Also wenn du den ersten Minuten oder der ersten Viertelstunde gefolgt bist. Du hast sicher herausgehört, ich bin der Auffassung, das kapitalistische Wirtschaften ist ein Übel, das schädigt die Menschen, das produziert die Überbevölkerung in Schwarzafrika mit Hunderten von Millionen, die hungern. Das hörst du raus und du denkst dir völlig zu Recht, und so ist es von mir auch gemeint, ich bin gegen dieses Wirtschaftssystem, weil ich das für den Grund dieser Übel halte. Das wäre schon der erste Teil meiner Antwort. Ich bin gegen diese kapitalistische Geldrechnung und im Gegenzug leuchtet dir wahrscheinlich selbst noch spontan ein, ja, ich bin für eine Art von Wirtschaften, wo nur für den Konsum der Menschen und die Aufrechterhaltung der Produktion Nützliches hergestellt wird, zu keinem anderen Zweck. Ich weiß aber, so eine Antwort zu sagen, obwohl ich vermute, du hast sie selber bereits herausgehört, die löst mehr Irritation aus, als dass sie Befriedigung stiftet, weil nämlich sofort die Überlegung im Kopf losgeht. Werden nicht damit doch Errungenschaften, die ich diesem System beilege, über Bord geworfen und beim Neuen vermisse. Und darüber könnten wir auch diskutieren. Ich habe darüber sogar mal einen ganzen Diskussionsabend gemacht. Und wir haben einen Gegenstandpunktartikel, den ich jetzt vielleicht dir ganz unpolemisch empfehlen möchte. Der heißt, als Antwort auf einen Leserbrief, der uns fragt, wo ist eigentlich eure Alternative? Da heißt die Antwort, warum wir nicht mit einer wohldurchdachten Alternative Werbung machen. Und vielleicht gehst du die Argumente mal im Text durch, wäre ein Angebot. Können wir ja auch heute Abend noch drauf zu sprechen kommen. Aber ich möchte noch was Logisches sagen. Gesetzt den Fall, ich bleibe dir jeder Alternative schuldig. Es könnte ja auch sein, dass ich sage, ich habe keine rechte Vorstellung. Aber ich bin mit meinen Argumenten zu dem Nachweis vorgedrungen. Diese Art des Wirtschaftens, der Kapitalismus, der ist der Grund dieser Übel. Ja? Dann bleibt diese Kritik auch dann richtig und wahr, wenn ich die positive Alternative, nach der du verlangst, nicht geben könnte. Das ist wie in der Mathematik. Wenn ich einen Lehrsatz widerlegt habe, weil ich einen Fehler entdeckt habe, dann bleibt die Widerlegung auch dann richtig, wenn ich nicht imstande bin, den positiven Lehrsatz zu formulieren. Insofern finde ich von dir etwas ungerecht, dass du alle gelaufene Kritik quasi mit einem Federstrich wegwirfst und sagst, na, das war die leichte Übung, jetzt kommt das eigentlich Schwere. Eigentlich steckt ja auch mehr darin, als die Unterscheidung von leicht und schwer. Zu sagen, ja, kritisieren kann jeder, will eigentlich sagen, die Aufgabe von Kritik hätte etwas anderes zu sein, als eben den Gegenstand zu kritisieren, den man vor sich hat. Das stimmt aber nicht. Das hängt wirklich an der Sache, dass ich sie kritisiere. Es gibt viele andere Sachen auf der Welt, die kritisiere ich nicht. Ein gemütliches Abendessen kritisiere ich nicht, wenn es gemütlich war. Ich gehe auch nicht deswegen auf diese Sache los, weil ich auf Kritik gebürstet bin. Das kommt aus der Sache. Und entweder man kann sich darauf einigen, dass du sagst, diese Kritik ist nachvollziehbar, vielleicht auch nicht. Dann streiten wir darüber. Aber du kannst es nicht vom Tisch wischen mit dem Argument, und wo ist die Alternative?
Nein, ich wollte es auch nicht vom Tisch wischen, wie gesagt. Also zu der am Anfang, da habe ich ja zugestimmt. Nur, wie gesagt, also man muss ja nicht sofort also auf dem Silbertablett servieren, wie es zu sein hat. Aber also ich sehne mich dann doch immer danach, doch auch ein Ergebnis rauszuholen, weil man muss ja irgendwann zu einem Punkt kommen. Also das ist halt ein bisschen meine Kritik. Also was jetzt irgendwie, also dass ich jetzt damit zufrieden bin, was als Alternative geäußert wird, das finde ich gar nicht, das finde ich gar nicht problematisch. Das ist ja auch okay so. Das sind ja auch Denkansätze. Aber also meine Frage war halt nur, ob es da doch einen Gegenentwurf gibt, weil meistens hat man ja dann doch was anderes auf dem Blick. Also das war halt mein Interesse auch.
Ja, darum macht mal.
Ja, also zum Thema Gegenentwurf, ich denke, wenn wir von Asylrechten sprechen, sprechen wir gleichzeitig auch irgendwo von Menschenrechten. Und ich denke mir, dass ein Lösungsansatz wäre, die Menschenrechte wieder mehr im Mittelpunkt von der Diskussion überhaupt zu stellen. Und dass man dann, wenn man Kapitalismuskritik äußert, dass man eben solche Unternehmer, die in so sogenannten Drittweltländern oder Entwicklungsländern eben auf unfaire Art und Weise unter irgendwie, indem man dort die Bevölkerung eben benachteiligt aufgrund von kapitalistischen Interessen, dann gehören sich meiner Meinung nach die Leute hier in Europa vor den Menschenrechtsgerichtshof gestellt und irgendwie dafür belangt, was die in diesen Ländern quasi anrichten damit. Weil das hängt ja schon natürlich alles zusammen, dass diese wirtschaftlichen Interessen dann wieder zum Flüchtlingsstrom und so weiter führen. Aber im Prinzip reden wir von Menschenrechten, oder sehe ich das falsch?
Gleich. Ja, hier bitte, gibt es noch Wortmeldungen?
Ja, ich habe mir vorhin überlegt, weil ja auch das Beispiel kam, so ja, heute kommen 100, morgen kommen 100 Millionen. Da habe ich halt überlegt, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel zu meinen Freunden sage, ja, ich koche nur mittwochs und ihr könnt gerne kommen, und dann kommen in der ersten Woche 2 und in der nächsten Woche kommen 10. Und dann natürlich fühle ich mich erstmal überfordert. Weil, also vor allem fühle ich mich überfordert, wenn ich nicht sicher sein kann, dass sie mir helfen. Und wenn die dann nur faul in der Ecke sitzen, dann habe ich auch keine Lust für 10 zu kochen. Wenn es eigentlich nur ein nett gemeintes Angebot war, aber das dann überstrapaziert wird. Und ich finde halt, es dauert einfach seine Zeit, bis so dieses Misstrauen abgebaut wird. Helfen Sie mir oder helfen Sie mir nicht? Und da muss halt auch dann ein gewisses Engagement von der anderen Seite kommen, denke ich.
Oder du hast nicht unbedingt eine Einladung zum Essen. Also ich glaube, so wird das auch nicht jeder verstanden wissen, der herkommt, dass er hier eingeladen wird und dann in der Ecke sitzt und wartet, bis er was zu essen bekommt. Sondern das war ja auch dein Ansatz. Und ich denke, die, also ich könnte mir vorstellen, es gibt doch keine bessere Motivation, als wenn du von Westafrika zu Fuß losgehst, dein letztes Geld irgendwelchen windigen Typen gibst, damit du nach Europa kommst, aber nicht dafür, dass du was zu essen bekommst oder dass du da eingeladen bist und faul in der Ecke sitzt, sondern um selber das zu tun, was du eigentlich kannst, damit du Arbeit vielleicht etwas herzustellen, was nützlich ist für andere, sein Geld zu verdienen.
Ja, schau mal dann.
Ich meine, das merkt man ja auch aus den Dörfern, wo tatsächlich sind, dass da erstmal ein Misstrauen ist.
Ist aber eine andere Ausgangslage.
Da oben gibt es noch eine Wortmeldung, aber ja, dazu muss gleich noch eine Antwort kommen. Da auch.
Ich wollte dazu sagen, es ist eine andere Ausgangslage, weil wenn du jemanden einladest zum Essen, geht es von dir aus, aber.
Ja, das ging ja um das Asylrecht.
Du musst aber, das ist eine andere Ausgangslage, dass du denen das Essen wegnimmst und zu denen dann sagst, ja, von der Hälfte könnt ihr euch ernähren. Das ist ja ein anderes Angebot, das du denen machst. Du musst immer anders überlegen. Wenn du das mit dem Asylrecht, ist immer noch mit dem Hintergrund, dass du die in diese Bredouille gebracht hast. Wenn du jetzt jemand das Essen wegnimmst und zu ihm sagst, ja, ich habe deine 10 Semmeln, es können kaum so viel wollen und es gibt 3 zum Essen, je nachdem, wie viel ihr habt. Und wenn du zu jedem Zweiten sagst, ja, du bekommst keine Semmeln, weil du eine andere Ethnik oder andere Nationalität hast, dann ist es dieses Problem, das ist ganz vereinfacht und ganz symbolisch und ein bisschen witzig wahrscheinlich, so metaphorisch, aber so ungefähr würde das funktionieren.
Nein, das ist schon ganz in Ordnung von dir gedacht. Deine Überlegung ist genau die, in die kritische Menschen gedrängt werden, wenn die EU antwortet, wir können doch nicht das ganze Elend dieser Welt auf unserem Boden verköstigen. Und jeder wird dazu gedrängt, deine Überlegung anzustellen und das ins Private zu übersetzen. Indem man sich nämlich sagt, wie soll das denn gehen? Ich lade 2 Freunde ein, das spricht sich rum und in der nächsten Woche sind 20 und dann 100, die kann ich wirklich nicht alle ernähren. Ja? Da stellt man sich in die Pose des Helfers und sagt, allen kann ich wirklich nicht helfen, sodass die Zurückweisung der Bedürftigkeit aus dem überforderten Helfen kommt. Jetzt hat er in seinem Beitrag, finde ich, ganz zutreffend gesagt, die EU handelt aber nicht als überforderter Helfer, sondern die ist gleichzeitig als Täter aktiv geworden, die den Hunger verursacht, der anklopft. Und wenn du das in dein privates Bild übersetzt, kommt es wirklich auf das raus, was der Redner hier vorn gerade gesagt hat. Das wäre so, wie wenn du erst deinen Kumpels die Brötchen wegnimmst und dann Leute einlädst und sagst, aber alle kann ich nicht durchfüttern. Du hättest den Hunger erzeugt, der bei dir anklopft.
Ja, ich meinte auch eher das Angebot, das zum Essen einladen, eher als warum das Asylrecht überhaupt verankert ist. Also warum es überhaupt in den Gesetzen steht, dass es möglich ist. Dass es nicht unbedingt, also dass es schon viel früher passiert ist, diese Einladung, bevor überhaupt die ganzen Zustände dann hergestellt wurden, wie auch immer. Und dann kamen erst die ganzen Menschen. Also ich glaube nicht, dass das am Anfang des Asylrecht eben mit so vielen Menschen gerechnet hat. Und natürlich ist es dann durch eben Kapitalismus und wie wir vorhin alles gehört haben, dann so geworden. Aber ich glaube eben nicht, dass es schon am Anfang mit so einem Angebot quasi verbunden war, sondern eher irgendwie als Recht. Und da wurden aber noch nicht so viele Menschen erwartet letztendlich.
Aber das ist eigentlich auch der Grund, warum es dauernd geändert wird. Also, du findest das insofern, wie du das jetzt gesagt hast, dass es früher ja auch anders aufgeschaut hat.
Ja.
Und deswegen, weil jetzt immer mehr Leute kommen, aus den Drittweltstaaten.
Da oben gab es eine Wortmeldung, die müssen wir mal zu Wort kommen lassen, sonst ist er verzweifelt.
Ja, ich will nur ganz kurz darauf eingehen, was du gesagt hast. Und zwar, das ist das mit dem, warum sollen wir die jetzt einladen und dann noch mehr einladen? Aber die Frage ist ja, finde ich für mich auch eben ethisch, warum unterscheiden wir überhaupt? Also wenn hier ein Mensch geboren wird, dann lassen wir den ja auch einfach hier leben. Aber wenn jetzt hier ein Mensch herkommt, dann lassen wir den nicht unbedingt hier leben. Und da ist die Frage, nach welchen Kriterien unterscheiden wir? Und welche Vorbehalte haben wir gegenüber demjenigen, der nicht hier geboren wird? Und warum?
Ja, wobei ich jetzt nicht eine Unterscheidung irgendwie anführen würde, sondern einfach das unterschreiben, dass es verständlich ist, wenn erstmal eine Überforderung da ist.
wenn einfach Kinder nicht.
Ja, wir fordern ja Geburten, wir wollen ja Leute haben. Also wir fordern ja die ganze Zeit, ja, macht doch Kinder, weil unsere Gesellschaft überaltert. Aber wenn dann, wenn wir von draußen reinkommen, dann wollen wir die auch nicht haben. Also unterscheiden wir. Obwohl in unserem Grundgesetz steht, dass niemand aufgrund seiner Herkunft diskriminiert und benachteiligt werden sollte. Aber deswegen dürfte eigentlich laut Grundgesetz meiner Meinung nach jeder, der will, jeder Mensch, der will, dürfte in Deutschland leben, weil wir niemanden aufgrund seiner Herkunft diskriminieren dürfen. Und da bin ich eigentlich auch dafür. Aber
ja,
das ist vielleicht auch Fremdenangst. Die kann man auch nicht ignorieren, die muss man halt mit den Leuten reden, vielleicht und versuchen, diese Ängste abzubauen.
Das ist okay. Ich wollte noch was anfangen. Ich war ziemlich beeindruckt von dem ganzen Blog, Vortrag zur Religionskritik und von der Zeichnung des Weltbildes. Allerdings ist bei mir jetzt das so hängen geblieben, es gibt zwei Seiten. Es gibt die, die das Geld haben, die machen das Wissen, die beuten aus und es gibt die andere Seite, die werden ausgebeutet. Und jetzt fehlt, also wirft es bei mir natürlich auch viele Fragen auf und bisher war alles ein bisschen komplizierter in der Welt. Und deswegen meine Frage, wo auch von diesen beiden Seiten steht, zum Beispiel wie das Öl. Das würde mir das Ganze, glaube ich, erklären.
Es gibt einige wenige Staaten auf der Welt, wie vielleicht noch Venezuela unter Chavez, früher auch einmal Nicaragua unter den Sandinisten oder Kuba in seiner Startphase, die haben versucht, diese Staaten eine kapitalistische Entwicklung im Land zuzulassen und sie gleichzeitig so zu steuern, dass die Verarmung der Bevölkerung in Grenzen gehalten wird. Der Chavez, bis heute ist das auch so in Venezuela, hat es darüber gemacht, dass er die Erdölindustrie verstaatlicht, die Erdölgewinne benutzt, um Wohnprojekte zu finanzieren, dass er die heimische Geschäftswelt dazu verpflichtet hat, Lebensmittel, die produziert werden, dem Staat zu überantworten, der mit subventionierten Preisen diese Lebensmittel in bestimmten Läden für das Volk erschwinglich machen will. Das hat er probiert. Damit hat er sich den Zorn aktuell der Geschäftswelt zugezogen. Die will nämlich nicht zu staatlichen Abnahmepreisen liefern und deswegen stehen viele Supermärkte jetzt leer in Venezuela. Vor allen Dingen hat er sich aber den Zorn der versammelten kapitalistischen Staatenwelt zugezogen, die das für einen Angriff auf die in der Welt beanspruchte Freizügigkeit des Kapitals halten. Und dafür wird Venezuela, seitdem Chavez am Ruder war, angefeindet. Was man daran merkt, weil du daran ja was auch erkennen möchtest, finde ich auch in Ordnung. Was man daran merkt ist, wie unerbittlich ein globales kapitalistisches Regime ist, das von Staaten verfochten wird auf Weltwirtschaftsgipfeln. Wie unerbittlich das ist gegen Ausnahmen, die auch nur einen kleinen Sonderweg einschlagen, wie damals die Sandinisten, die wollten, dass die Analphabetenrate gedrückt wird. Oder die, wie in Kuba, amerikanischen Kapitalisten von ihren Haciendas vertrieben haben und da so einen kleinen Kommunismus auf der Insel aufgezogen haben, der ursprünglich mal auf Versorgung geeicht war, bis er dann an den Sanktionen der USA zugrunde geht und einen politischen Wechsel einführt. Daran merkt man, wie wenig die Alternativen, nach denen du vorhin fragst, ja, in dieser Welt überhaupt geduldet sind, wo sie sich überhaupt einmal ein Stück weit politisch geltend machen. Ja, die Sandinisten sind mit dem Krieg der Contras niedergemacht worden. Kuba ist niedergemacht worden mit den Sanktionen und seitdem die Unterstützung aus der Sowjetunion und der Verkauf von Zuckerrohr und die Entgegennahme von Öl nicht mehr funktioniert wie früher, ist das Überleben eine äußerst fragliche Sache, es sei denn, sie willigen endlich in die verlangte Transformation zum Kapitalismus ein. Das erzähle ich auf dem nächsten Teach-In. Der ist weg, aber die Menschenrechte waren noch angesprochen. Ach ja, 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 richtig. Mhm.
Also es wird ein Unterschied gemacht zwischen Inländern und Ausländern, warum der Erde macht. Mhm. Erstens, wer ist es mir, das da unterscheidet? Also mich fragt keiner, ob ich unterscheide und warum ich unterscheide. Es gibt ein Ausländerrecht, ein staatliches Ausländerrecht, und das unterscheidet zwischen Inländern und Ausländern. Im Unterschied zu Geld und Kapital, was die Grenzen frei überqueren kann, hat offensichtlich die politische Gewalt gegenüber Menschen, die von außen kommen, ein prinzipielles Misstrauen. Da darf nicht jeder rein, sondern nur unter ganz bestimmten Bedingungen. Wo kommt das Misstrauen her? Ja, der Inländer, der gehört diesem Staat. Der gehört zu diesem Staat, gerade wurde, kriegt den entsprechenden Pass und ist erst einmal alternativlos auf diesen Staat verwiesen. Der Ausländer, der gehört zu einem anderen Staat. Und es ist in Konfliktfällen fraglich, zu welchem Staat er dann hält. Man sieht das zum Beispiel, wenn der Erdogan nach Deutschland kommt und dann, ich weiß nicht, 3000 türkischstämmige Menschen mit und ohne deutschen Pass im Fußballstadion ihm zuhören, dann merkt man, wie sich die Leute für die türkischen Belange auch gegen Deutschland mobilisieren lassen. Das ist das prinzipielle Misstrauen, was ein Staat gegenüber Bürgern vom Ausland hat, und das wiegt er auf gegen einen Vorteil, den er sich von manchen verspricht. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendeiner die deutsche Eishockey-Nationalliga oder die deutsche Fußballnationalmannschaft verstärkt, dann wird er sehr schnell eingebürgert. Wenn die deutschen Unternehmer sagen, wir haben zu wenig Arbeitskräfte, dass wir mit höheren Lohnforderungen rechnen müssen, dann werden Gastarbeiter ins Land gehen. Also nur wenn sie nützlich sind und unter der Bedingung, dass sie nützlich sind, dürfen Ausländer überhaupt rein. Das, meine ich, ist die Antwort. Warum unterscheiden wir? Also aus diesem Grund unterscheidet der Staat mit seinem Ausländerrecht. Völlig wurscht, was wir davon halten. Mhm.
Aber nur mal so angemerkt, nicht nur wir, jeder unterscheidet, das ist in jedem Land gleich. Mhm. Auch in anderen Ländern ist man Inländer oder Ausländer, es ist nicht nur hier, es ist ein überweltliches Problem.
Und aus genau den gleichen Gründen unterscheiden immer wir anderen Staaten.
Auch dort ist die Unterscheidung nicht wir, du und ich, sondern die Unterscheidung, die gerade angesprochen wurde, ist eine der Staatsgewalt, die die Frage stellt, ist dieser Inländer quasi als Eingeborener mir loyal und dem anderen, dem Ausländer, dem traue ich diese Loyalität zuerst mal überhaupt nicht zu. Also ist dieses wir nicht eins der Leute.
Ich weiß nicht, ob Sie da so bewandert sind, aber nein, das ist jetzt keine Unterstellung, aber zum Beispiel in der Türkei war das so, dass die Kurden auch, ich glaube, Erster oder Zweiter Weltkrieg, ich will nicht lügen, deswegen sage ich keine Jahreszahlen, aber die wurden anerkannt als Bürger der Türkei, beziehungsweise des damals noch bestehenden Osmanischen Reiches, und denen wurden auch, ich hoffe, ich bin jetzt nicht erkannt, in der vier Ländereien versprochen, dem man sich bis heute nicht zugesprochen hat, weswegen es immer noch Streitigkeiten gibt. Aber damals waren es immer noch Partner und es hat nichts mit Loyalität gegenüber oder sonst irgendwas zu tun, sondern es waren auch nur politische Gründe. Und nachdem man den Krieg gewonnen bzw. verloren hat, nachdem er vorbei war, hat die Türkei sich davon nie getrennt, da sie ihn nichts mehr genutzt haben. Die waren nur noch eine Belastung für die Türkei. Und deswegen gibt es immer noch diese Rivalität zwischen Kurden und Türken. Und genauso ist es auch in jedem anderen Land auch in Deutschland, wenn man nützlich ist, dann ist man erst ein wirklicher Inländer und nicht mehr ein Ausländer. Denn wir unterscheiden nicht darin, ob jemand jetzt von woanders herkommt oder anders aussieht und nicht, ob er mir gegenüber loyal ist oder ob er die deutsche Staatsbürgerschaft hat oder nicht, sondern ob er mir was bringt. Wenn er jetzt in einer hohen Position arbeitet, dann ist er nützlich. Wenn nicht, dann nicht.
Das lässt sich so nicht aufrechterhalten, wie du dir das vorstellst. Schau mal. Es gibt viele Inländer, auf die würde dein Urteil nicht zutreffen. Die sind gar nicht nützlich. Die Hartz-IV-Empfänger sind eine Belastung der Sozialkassen. Ein deutscher Staat. Ja. Aber zunächst einmal ist doch die Unterscheidung, an die vorhin erinnert worden ist, viel fundamentaler. Ein Staat, der gebietet über ein Stück Territorium, an den Grenzen endet seine Macht, da beginnt eine neue. Und er herrscht über die dort ansässige Bevölkerung. Die nennt er seine Bürger. Ja? Diese Definition, wer gehört zu einem Volk, die ist durch die staatliche Gewalt und ihre Reichweite getroffen und steht vor aller Frage, wer macht sich jetzt auf welche Weise in dieser Wirtschaft nützlich? Arbeitslose werden genauso wenig aus dem deutschen Volk ausgewiesen wie Rentner oder unheilbar Kranke. Das bleiben deutsche Staatsbürger, weil ein Staat auf dem Standpunkt steht. Das Volk, über das er gebietet, ist der Rohstoff schlechthin, aus dem alles Wirtschaften in einem Land, alle politische und militärische Kraft steht. Und deswegen ist diese Unterscheidung fundamental und steht vor jeder anderen.
Das ist doch gesellschaftliche Ausgrenzung.
Ja, natürlich.
Auf diese Art und Weise findet dann letztlich doch eine Unterscheidung statt.
Natürlich. Der Staat unterscheidet und sagt, das sind meine. Jenseits der Grenze beginnen die Leute, die einem anderen gehören.
Der Gedanke ist immer so sau schwierig und macht immer so Probleme, weil jetzt hat man einen Staat vor sich, der wirklich ein Wirtschaftssystem installiert, wo man nur leben kann, wenn man nützlich ist fürs Wachstum. Das kann man erstmal feststellen. Und dann stellt man schnell fest, es fallen eine ganze Reihe von Leuten irgendwie drunter, die nicht mehr nützlich sind fürs Wachstum. Rentner, ja, Hartz-IVer. Und dann kommt sehr oft die Frage auf, ja, warum werden die jetzt überhaupt noch ernährt? Warum kriegen die überhaupt noch was? Weil sie nicht auf ihn vorbeiredet, vielleicht doch ein bisschen. Ja.
Ja, weil er an die Ausländer denkt.
Ja, ich glaube ein bisschen. Dann ziehe ich das jetzt zurück. Ich bin auf jeden Fall richtig zum
Beispiel. Nee, ist schon gut, also ein bisschen. Nee, ja. Mir geht es nur darum, das ist glaube ich mehr so ein Gefühl als Ding. Mir geht es nur darum, dass man eher als Ausländer, das ist wahrscheinlich, dass man Inländer ist, wenn man Loyalitätserklärung und sowas abgegeben hat und so mit deutschem Pass, das weiß ich schon. Aber ich meine, auch wenn man deutschen Pass hat, wird man als Ausländer bezeichnet oder betitelt oder sogar.
Also, mir scheint, dass,
das war ein bisschen eine andere Diskussion geworden.
Mir scheint, dass bei dir, bei deinem Nachbarn, ja, bei dir, vielleicht folgende Überlegung im Kopf ist und das scheinst du als Widerspruch zu empfinden. Du denkst, vermute ich, das passt doch nicht zusammen, dass ein Staat sagt, das sind Deutsche, dieses Volk, über das ich gebiete, und die anderen, die Franzosen, die Österreicher, die Afghanen gehören nicht dazu. Das ist eine Scheidung. Und du sagst, das ist eigentlich eine Diskriminierung, die doch zum Grundsatz der Gleichbehandlung oder zum Diskriminierungsverbot gar nicht passt. Sind nicht alle Menschen gleich? Ist das der Gedanke, den du im Kopf hast?
Ja, mein, ich weiß jetzt nicht, wie viel Ecken da gedacht wird oder ob man miteinander vorbeiredet. Aber es ging doch jetzt irgendwie um Nationalität und warum der Staat Deutsche haben will, weil er über die Deutsche dann in seinem Herrschaftsbereich dann halt innerhalb seiner Grenzen regieren kann. Und glaube, ich habe den Faden verloren. Es ging bei mir schon so in Richtung Ausgrenzung und Gleichbehandlung. Das stimmt schon, weil der Gedanke, der mir im Hinterkopf immer ist, die Asylanten und so weiter, die werden nach ihrem wirtschaftlichen Wert bemessen. Und es gibt auch Deutsche, die genauso einen deutschen Pass haben wie andere Deutsche, aber die werden auch nach ihrem wirtschaftlichen Wert, zwar sind sie innerhalb der Ländergrenzen, aber doch in einer gesellschaftlichen Randstellung. Also es gibt innerhalb von Deutschland Menschen mit deutschem Pass, die eine Randstellung in der Gesellschaft einnehmen, und die Leute, die von außen reinkommen, nehmen schon von vornherein, wenn sie keinen wirtschaftlichen Wert haben, eine Randstellung ein, aber das Nützliche ist, bei denen kann man die gleich wieder raus aus den Grenzen schmeißen. Das war so meine Überlegung.
Das stimmt auch nicht so ganz, weil die Leute, die hier Asyl suchen, die wollen doch nichts lieber wollen als arbeiten.
Ja, das ist schon klar, aber das ist nicht der Gedanke des Gesetzes, wie gesagt.
Ja, aber dann kann es doch auch nicht ganz stimmen, dass man sagt, als Ausländer wird einer dann gesehen oder man will ihn nicht haben, wenn er sich nicht nützlich macht. Der könnte sich nützlich machen. Es geht wahrscheinlich auch viele Unternehmer, wenn die den besonders billig kriegen, würden die den schon nehmen. Und die würden sich nützlich machen, aber man verbietet ihnen gesetzmäßig, sich nützlich zu machen. Also muss es dafür einen Grund geben.
Ja, man verbietet denjenigen, die nicht so nützlich sind wie vergleichbare Deutsche. Ausländische Akademiker werden sofort genommen. Aber wie schon gesagt, Ausländer mit nur mittlerer Qualifikation oder gar keinem Schulabschluss, da wird natürlich als erster ein vergleichbarer Deutscher gesetzt, die es natürlich auch zuhauf gibt. Und von daher findet da die Unterscheidung statt. Also der wirtschaftliche Wert wird so bemessen, dass du wirklich etwas kannst, was die im Inland wiederum nicht können. Darum gibt es ja auch diese, ich weiß nicht, wie die heißen, Green Cards gab es mal oder Blue Cards. Also das war wirklich ganz, ganz speziell für ganz bestimmte Ausländer gedacht, wo Inländer anscheinend nicht vorhanden sind. Also Sie meinen jetzt wahrscheinlich, was weiß ich, warum sollte ein ausländischer Mediziner hier Asyl bekommen, wenn wir doch ausreichend deutsche Mediziner haben. Das ist jetzt nicht der Fall, aber so Beispiel. Das ist eben nicht der Fall, sondern es wird ein Ausländer geholt, der in dem Bereich Akademiker ist, den wir hier in Deutschland eben nicht haben, nicht ein vergleichbarer. Man möchte ja nicht gerade mehr Konkurrenz schaffen, dadurch, dass man die Leute ja herholt, sondern nur bestimmte Lücken auffüllen. Und die nicht in der Lage sind, diese Lücken aufzufüllen, das sind eben die mit nicht so guter Qualifikation oder Schulabschluss, die tut man eben raus.
Ich glaube, jetzt verlieren wir uns ein bisschen bei der Debatte, denn der Ausgangspunkt, an den du dich mit deinen Überlegungen angehängt hast, der kam von dem Jungen, der jetzt schon gegangen ist. Der hatte nämlich die Auffassung vertreten, überhaupt einen Menschen an der Grenze zurückzuweisen, ihm kein Asyl zu gewähren, ihn nicht aufzunehmen. Das ist doch ein unglaublicher Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz. Und er meint, dass insofern das Ganze ein Verstoß gegen das Grundrecht ist. Und sein Argument war, im Grundrecht wird doch gesagt, alle Menschen sind gleich. Da kann man doch nicht Schwarzafrikaner, die hungern und hier anklopfen, einfach zurückschicken. Das war der Ausgangspunkt der Debatte. Dagegen ist zunächst einmal gesagt worden, die Unterscheidung, von der Redner sagen wollte, die sollten wir besser lassen. Die Unterscheidung zwischen dem Hiesigen und dem Dortigen, zwischen den hier ansässigen Weißen und den hungernden Schwarzen, die sollten wir besser lassen. Dazu ist gesagt worden, zutreffend, diese Unterscheidung ist gar nicht das Werk der Menschen, sondern das ist das Dekret eines Staates, der mit seiner Gewalt unterscheidet zwischen seinem Volk und einem Volk, das dazu nicht gehört. Der die Leute, die unter seiner Fuchtel sind, zusammenschließt und benutzt und benutzen will und sie von anderen scheidet. Einmal diese Scheidung in die Wege geleitet, ist ein Staat dazu aufgelegt zu sagen, innerhalb dieses Volkes, innerhalb seines Volkes, gilt bei allem, was die tun, der Grundsatz der Gleichheit. Und zwar der Grundsatz der Gleichheit vor den Gesetzen. Da Da wird nicht Gleichheit des Lebens, Gleichheit der Einkommen, Gleichheit der materiellen Wohlfahrt versprochen. Gleichheit meint Gleichbehandlung. Ja, welcher Art? Alle sollen vor demselben Maßstab, vor dem Gelderwerb, den man in dieser Gesellschaft braucht, um zu leben, vor diesem Maßstab sollen sie alle gleich behandelt werden. Da darf man nicht sagen, du bekommst einen Job nicht, weil du bist ja gar nicht katholisch, sondern muslimisch. Oder du bekommst ihn nicht, weil ich sehe doch deinem Teint an oder deiner Brille, du kommst aus einer türkischen Familie, hast türkische Wurzeln. Ja? Das darf nicht sein. Alle werden verpflichtet, vor dem Maßstab, der in dieser Gesellschaft gilt, des Geldverdienens, gleichermaßen zum Zug kommen zu dürfen. Und ethnische Kriterien, religiöse Kriterien dürfen dafür nicht zählen. Das gilt wirklich bei uns. Warte noch einen Moment. Diese Gleichbehandlung vor diesem Maßstab, die führt dazu, dass lauter soziale Ungleichheiten herauskommen. Beim Geldverdienen fängt es ja an. Da entscheidet sich alles daran, ob du keins hast und deswegen eins verdienen musst oder ob du bereits über ein Vermögen verfügst, das du in eine Fabrik steckst und sagst, jetzt kann ich mir auch Leute kaufen, die in dieser Fabrik arbeiten und den Reichtum vermehren, den ich investiert habe. Da ist vor demselben Maßstab, die Leute gleich zu behandeln, die Einführung eines Klassenunterschieds, eben zwischen Menschen, die für Geld arbeiten müssen und solchen, die andere für ihr Geld, das sie bereits haben, arbeiten lassen. Insofern ist der Status Inländer, Ausländer der ganzen Benutzung, die unter dem Regiment von Gleichbehandlung läuft, vorausgesetzt und viel grundsätzlicher. Und ein Staat hebt diese Trennung nie auf. Er relativiert sie, manchmal an solchen Nutzenerwägungen, wie du sie zitierst. Wenn Ingenieure fehlen, macht er vielleicht eine Green Card. Aber das ist immer noch nicht dasselbe, wie den deutschen Pass auszuhändigen. Es gibt so einen Übergang. Ja? Aber erst einmal ist es eine andere Welt. Der wird zum Arbeiten reingelassen, muss aber dann, wenn er nicht mehr gebraucht wird, auch wieder gehen. Insofern wollte ich sagen, ist das Argument, mit dem alles seinen Ausgangspunkt genommen hat, eine Verwechslung. Die Gleichbehandlung, die innerhalb eines benutzten Volkes wirklich gilt, ist der grundsätzlichen Diskriminierung in eigenes Volk und Fremdvolk nachgeordnet. Die Zeit ist weit fortgeschritten.
Nächsten Mittwoch,
genau, kann man über alle offen gebliebenen Fragen weiter diskutieren. Das war ein guter Übergang. Deswegen können wir jetzt Schluss machen.